Ich finde das so spannend, wenn wir über das Stadtbild sprechen. Da wird ja auch gar keine Unterscheidung zunächst gemacht. Hat jemand die deutsche Staatsangehörigkeit oder nicht? Wenn ich auf der Straße rumlaufe,
dann weiß ich ja gar nicht, ob wer
Deutsch ist. Dann sieht mir keiner an, ob ich in Harvard war oder ob ich im Auswärtigen Amt gearbeitet habe oder ob ich geflüchtet bin. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Verständnis, dass wir vielleicht noch ein sehr eingeschränktes Bild davon haben, wer eigentlich zugehörig ist und wer nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Stiftung und ich spreche hier mit meinen GästInnen jeweils über 6 Stichworte, die sie mitbringen und die sich drehen um die Frage, was gibt es eigentlich so zu diskutieren oder an Kritikpunkten gegenüber der Politik, gegenüber Parteien, den Grünen und einfach um zu zeigen, dass das offene Gespräch durchaus sehr gewinnbringend und sinnvoll ist in diesen Zeiten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast haben Tiagi Zio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du bist ehemalige Diplomatin und heute Mission Lead bei der Initiative Reform, der gemeinnützigen Organisation Project Together. Bei Reform arbeitest du mit einer Allianz von VerwaltungspionierInnen an einem neuen gestaltenden Staatsverständnis. Und du hast vorher im Auswärtigen Amt gearbeitet und unter anderem warst du in Shanghai, in Dakar, in Maputo, in Hanoi. Also viel unterwegs gewesen mit dem Amt. Und 2019 hast du das Netzwerk Diplomats of Color gegründet, mit dem Ziel, die Repräsentation auch schwarzer Menschen und People of Color im öffentlichen Dienst zu stärken. Und dann hast du Public Administration auch an der Harvard Kennedy School und auch International Development an der University of Edinburgh studiert. Und das finde ich super spannend. Und damit will ich vielleicht bei dir auch gleich einsteigen, weil Kennedy School, ehrlich gesagt, ist ja eine tolle Möglichkeit, dort zu studieren. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch gerne gemacht. Tolle Umgebung. Und da hast du sicherlich viel kennengelernt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, warst du im Grunde genommen gerade so am Ende von Covid und vor der Wahl von Donald Trump da. Da frage ich mich natürlich, wie schaust du mit Blick auf deine Erfahrungen und die Menschen, die du da kennengelernt hast, jetzt aus dieser Situation, auf diese Zeit vor der Wahl von Donald Trump, wo wir uns ja fragen, was ist eigentlich so schiefgelaufen oder wo hat es eigentlich dran gelegen? War das spürbar in dem Moment?
Ja, also es war eine ganz spannende Zeit, da zu sein. Gerade die Kennedy School ist sehr international. Also fast 50% aller Studierenden kommen weltweit da zusammen, um zu lernen und auch zu diskutieren. Und ich glaube, das war gerade ein Zeitpunkt, wo auch die Diskussion an der Universität losging. Wie können wir eigentlich auch ehrliche Konversationen zwischen konservativeren, linksprogressiveren ermöglichen. Denn da war ja auch die Kritik gerade an so amerikanischen Elite-Universitäten, dass das eine Bubble ist, mit einem Bias hin zu den Demokraten. Und das fand ich besonders spannend, weil gerade dann in der Zeit wir wirklich diese ehrlichen Konversationen dann auch hatten. Da gab es auch viele Formate, zum Beispiel Speaking Across Differences, wo dann speziell auch Leute, also eigentlich fast wie in diesem Format, mit auch unterschiedlichen Haltungen eingeladen wurden. Und ja, ich glaube schon, dass es absehbar war, dass da auch schon eine Stimmung geherrscht hat, dass eine Wiederwahl von Trump wahrscheinlich ist. Und gerade dann auch, also dann war ich dann ja schon weg, aber da hat sich auch speziell in Harvard gezeigt, dass die Wissenschaft, die Universität im Speziellen wirklich angegriffen wurde, dass da Funding rausgezogen wurde. Und das ist ja im Kern das, was letztlich diesen offenen Austausch überhaupt ermöglicht. Es gab dann später auch Herausforderungen, dass internationale Studierende, also da war fraglich, ob die überhaupt ein Visum bekommen, um da zu studieren.
Absolut, das ist immer noch der Fall jetzt, ne? Oder sogar verstärkt. Und Harvard setzt sich als eine der letzten noch massiv mit Donald Trump auseinander, auf die Gefahr hin, Funding irgendwo auch zu verlieren. Wobei, ehrlich gesagt, sind die ja stark, ne? Die haben viel, viel Geld. Aber die Situation ist natürlich so, dass ganz viele jetzt mittlerweile nicht mehr in die USA gehen und die sogar verlassen. Wie blickst du darauf? Auch gerade als jemand, der die im Auswärtigen Amt oder im diplomatischen Dienst war, hast du das Gefühl, irgendwann kommt so der Punkt, an dem man sich dann einfach rausziehen muss? Und das passiert dort gerade?
Ich glaube, gerade ist das schon eine echte Gefahr. Ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen generell wieder, wie stark Demokratien unter Druck sind. Mhm. Und gerade die USA eigentlich, die wir immer gesehen haben als Garant der Demokratie, nicht nur im Land selbst, sondern weltweit eigentlich, dass das keine Gewissheit ist, die wir mehr haben. Und ich glaube, das nimmt aber uns umso mehr in die Pflicht, also die Demokratinnen und Demokraten weltweit, da auch nochmal vielleicht auch in neuen Bündnissen zu denken, wie wir auch natürlich immer mit einem umarmenden Blick Richtung USA, aber auch ganz abgesehen von den Entwicklungen dort schauen, wie können wir uns eigentlich untereinander vernetzen, wie können wir eigentlich dieses staatliche Ideal, an das ich glaube, und ich glaube auch ganz viele Menschen hier in Deutschland, in Europa, wie wir das eigentlich wieder stärken können. Und ich glaube, mit Blick auf die Wissenschaft ergibt sich daraus ja irgendwie auch eine Chance, also Deutschland als Wissenschaftsstandort zu stärken, zu schauen, wie können wir hier auch eigentlich die klugsten Köpfe herholen, auch ganz vorne mit dabei zu sein bei Innovationen zum Beispiel. Und ja, da bin ich persönlich einfach mal gespannt, was wir auch draus machen.
Sehr gut, ich auch. Und auch auf unser Gespräch. Du redest schon vom staatlichen Ideal. Das gibt so ein bisschen vielleicht auch einen Blick darauf, worüber wir uns jetzt unterhalten. Da würde ich jetzt sagen, steigen wir mal ein. Und ich ziehe die erste von unseren Karten. Schau mal so, dass ich ein bisschen mische. Und ziehe die erste Karte raus und mache hier unsere Uhr an, die allerdings anders eingestellt werden muss, auf 6 Minuten. So, ups. Gut, machen wir mal 6 Minuten 25, ist auch okay.
Ja.
Diversität hast du mitgebracht, damit steigen wir mal ein. Und es ist ja auch mit Blick auf die Entwicklung in den USA und dieses Aufkommen, eben dieses Anti-Wokism erst und eigentlich dann jetzt auch Rassismus, fast faschistische Ideologien, die da hochkommen. Total wichtig, sich darüber nochmal zu vergewissern und verständigen, was eigentlich unser gesellschaftliches Verständnis da ist, dass wir vielleicht auch verteidigen müssen gemeinsam gegen solche Kräfte. Wie blickst du auf dieses Thema Diversität und wo siehst du da auch mit Blick auf politische Akteure, auch hier in Deutschland, in Europa, jetzt mit Blick auf die Realitäten von jetzt die Handlungsbedarfe?
Also ich glaube, dieses Wort Diversität und das in sich selbst ist das ja schon fast eine Kontroverse. Und ich glaube, deshalb war es mir wichtig, das auch hier nochmal mitzubringen und zu platzieren.
Ist das so? Glaubst du, es ist schon eine Kontroverse an sich,
naja, wenn
Diversität?
Wir uns
eigentlich ist doch, dass alle unterschiedlich sind und so weiter, ist doch irgendwie eine Binsenweisheit, oder nicht?
Würde man meinen, aber ich glaube, gerade mit Blick auch auf die Stadtbilddebatte beispielsweise, zeigt sich, dass da eben doch vielleicht unterschiedliche Haltungen vorherrschen. Und dass, glaube ich, dieses Verständnis, vielleicht auch ein demokratisches Verständnis von Diversität, dann doch nicht bei allen vorhanden ist. Und gleichzeitig ist es einfach eine Realität, in der wir leben. Also wir leben in Deutschland in einem sehr diversen Land auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also bei der Stadtbilddebatte ging es ja vor allem um diese Themen Migration, Integration, Arbeitsmarkt, Zuwanderung. Und das ist ein Aspekt. Aber ich glaube, gerade in Deutschland, wo so viele unterschiedliche Personen leben, sei es Religionen, kulturelle, ethnische Hintergründe, das alles ist Teil von diesem Land. Und ich glaube, mein Selbstverständnis, auch während meiner Zeit in den USA, da habe ich erlebt, dass das noch viel selbstverständlicher war, auch geschichtlich begründet natürlich. Aber gerade in Deutschland, wir es vielleicht dann auch verpasst haben, uns ehrlich zu machen, dass das eine Realität ist, die einfach da ist und wir deshalb auch damit einen Umgang finden müssen.
Also in den USA ist es ja im Grunde genommen in der DNA des Verfassungsverständnisses. Sagst du, das haben wir in Deutschland noch nicht geschafft.
Ich denke nicht. Mhm. Und wenn wir uns auch das Grundgesetz anschauen, da ist ja auch eigentlich verankert, wenn wir jetzt immer nur zum Beispiel auf die deutsche Staatsangehörigkeit beziehen, Deutscher ist, wer Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist. Aber auch da gibt es ja anscheinend Unterschiede, denn ich finde das so spannend, wenn wir über das Stadtbild sprechen. Da wird ja auch gar keine Unterscheidung zunächst gemacht. Hat jemand die deutsche Staatsangehörigkeit oder nicht? Wenn ich auf der Straße rumlaufe,
dann weiß ich ja gar nicht, ob
wer dann sieht mir keiner an, ob ich in Harvard war oder ob ich im Auswärtigen Amt gearbeitet habe oder ob ich geflüchtet bin. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Verständnis, dass wir vielleicht noch ein sehr eingeschränktes Bild davon haben, wer eigentlich zugehörig ist und wer nicht. Und abgesehen davon glaube ich auch, dass es eben gerade auch, also dass dieses Land ja auch davon lebt, dass auch Leute mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten hier Möglichkeiten haben müssen. Wir brauchen Nettoeinwanderung allein, um den Fachkräftemangel irgendwie auszugleichen. Und ich glaube, wenn aber dieses Grundverständnis überhaupt nicht da ist oder diese vielleicht auch eine Offenheit, sich vielleicht auch mal über den Tellerrand zu informieren oder Kontakte, Freundschaften zu pflegen, dann halte ich das für eine große Gefahr für unsere Demokratie, auch für unser Selbstverständnis. Und deshalb erhoffe ich mir, dass dieses Thema Diversität, dass das vielleicht auch dann doch nochmal, also dass es wirklich auch grundgesetzlich eigentlich, also dass wir alle davon so ein Verständnis haben, dass das etwas ist, was wir eh schon haben, aber was wir auch brauchen. Das auch letztlich etwas ist, was wir zelebrieren können.
Ja.
Und du hattest ja eingangs auch in der Vorstellung schon mal angesprochen, dass ich im Auswärtigen Amt die Initiative Diplomats of Color gegründet habe. Da ging es mir nämlich genau auch darum, dass es Repräsentation nicht nur im gesellschaftlichen Leben, sondern gerade auch in staatlichen Institutionen braucht. Denn dort werden Entscheidungen getroffen, die für alle gelten. Das bezieht sich auf die Verwaltung, auf die Politik, natürlich auch auf andere Lebensbereiche gerade, aber im Auswärtigen Amt ist mir das besonders aufgefallen, dass wenn man dort sich die Hierarchie anschaut.
Das ist ein altes, weißes Haus, das ist sichtbar, ja.
Das ist sichtbar und ich glaube, gerade das Auswärtige Amt mit unseren Auslandsvertretungen weltweit kann profitieren von dieser Perspektivvielfalt. Und es ist nicht nur was sich irgendwie personell widerspiegelt, sondern was sich, glaube ich, auch in Policy Outcomes widerspiegelt. Was ich damit meine, ist, als wir die Initiative ins Leben gerufen haben, da war das schon ganz viel wert in sich, dass wir da eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt haben. Aber dass wir dann auch aufmerksam gemacht haben auf Themen wie, wo spiegeln sich eigentlich koloniale Kontinuitäten auch noch in der deutschen Außenpolitik wieder? Und was können wir vielleicht auch aus unserer eigenen Geschichte lernen. Wir haben dann zum Beispiel ein Projekt gestartet, wo Wissenschaftlerinnen in unserem politischen Archiv mal nachgeschaut haben, was ist eigentlich die Rolle des Auswärtigen Amts in der Kolonialzeit gewesen. Und all diese Initiativen, ich glaube, die wären ohne diese Gruppierung nicht gekommen. Und ich glaube, das stärkt aber zugleich unsere Glaubwürdigkeit im Ausland, gerade mit Partnern des globalen Südens, auf die es ja jetzt umso mehr ankommt, wenn wir gerade diese globale Allianz von Demokratinnen und Demokraten weiter stärken wollen.
Absolut. Scheint ein wichtiger Moment zu sein, solche Aufarbeitungsprozesse auch durchzugehen. Gibt ja dieses Buch Das Amt, das sich mit dem Nationalsozialismus sehr auseinandersetzt, wäre natürlich jetzt der nächste Schritt, sich eben auch mit anderen Fragen da auseinanderzusetzen. Ich habe noch eine Frage, auch wenn die Zeit jetzt da bei dem Thema schon zum Ende geht. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass es häufig als Bürde oder Last empfunden wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So nach dem Motto, wir müssen jetzt hier noch dies machen oder das machen und es ist so eine Haltung, glaube ich bei vielen, dass das halt ist, was man halt machen muss. Ja? Aber warum wollen wir das nicht? Also was macht es so schwer, Diversität als gewinnbringend, als positiv, als etwas, was Menschheit immer vorangebracht hat und so weiter zu vermitteln? Hast du da eine Erklärung für, beziehungsweise eine Antwort darauf, also wie das funktionieren könnte?
Das ist natürlich eine große Frage.
Ja.
Ich glaube, wenn wir da einfache Lösungen hätten, dann wären die jetzt schon da. Ich glaube, dass es im Kern vielleicht auch einfach mit Ängsten verbunden ist. Verlustängsten vielleicht in einer Zeit, die sich eh unsicher anfühlt für viele. Mhm. Und wenn dann da das große Unbekannte irgendwie kommt, dass es da irgendwie dazu führt, dass man Angst hat, dass da einem was weggenommen wird oder so. Und ich glaube, da geht es genau auch darum, so ein Gegennarrativ zu setzen. Da geht es ja nicht um ein Gegeneinander-Ausspielen, sondern um, wie kann diese Gesellschaft vielleicht auch bereichert werden? Wie können wir wie können wir alle letztlich auch zu so einem gesellschaftlichen Leben beitragen und zu einer Realität, die, wie gesagt, halt auch schon da ist. Also
es braucht diesen zusätzlichen Gewinn jetzt nicht, um das anzuerkennen, aber es wäre natürlich hilfreich, da Wege zu finden. Aber da können wir ja vielleicht auch noch weiter nachsuchen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch in die Verwaltung weiterschauen. Das ist ein Thema, das dich sehr berührt. Insofern greife ich mal wieder rein und wir schauen mal weiter. So, und da kommen wir nämlich auch zu so einem großen Thema, das immer wieder hochkommt, und zwar Bürokratieabbau. Das hast du mitgebracht und das ist natürlich so ein Monsterbegriff auch, ja, der immer wieder hochkommt und auch irgendwie so einen sehr negativen Impetus hat. Ja, eigentlich geht es doch aber gar nicht darum, den Staat abzubauen, oder?
Genau. Und genau deshalb habe ich auch diesen Begriff gewählt, denn das ist der Begriff, über den wir oft diskutieren, der oft auch medial platziert wird. Und bei Reform geht es ja auch explizit darum, dass es nicht nur um Bürokratieabbau geht. Mhm. Das kann Mittel zum Zweck sein, aber im Kern geht es um einen besseren Staat. Mhm. Es geht da nicht um ein Absenken von Leistungen oder von Versprechen, sondern es geht darum, wie können wir eigentlich das Leistungsversprechen hochhalten oder vielleicht sogar stärken, aber mit einem einfacheren Weg dahin zu kommen. Und ich glaube, auch dieser Begriff ist auch einer, auch nochmal mit Blick auf die USA, der da ja gerade vielleicht auch nochmal auf einem neuen Level passiert.
Ja.
Wenn wir uns
Milley oder Trump die Kettensäge an den Staat legen. Das ist ja so der libertäre Traum, ja, der da, oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ja, staatsferne, feindliche, wie auch immer.
Richtig, da ist dann so diese Haltung, möglichst mit der Kettensäge ran, möglichst viel abbauen, möglichst wenig Staat, um eine vermeintliche Freiheit der Einzelnen zu stärken. Und ich glaube fest, es braucht, also Bürokratie braucht es auch zu einem gewissen Grad. Das ist irgendwie notwendig, um ja auch in einem staatlichen Konstrukt, in einem demokratischen Konstrukt zu funktionieren. Aber die Frage ist eben, welche Mittel haben wir dafür und wie wird Bürokratie im Alltag gelebt? Mhm. Und da sage ich oder sagen wir, dass Bürokratie, wie gesagt, Mittel zum Zweck sein sollte und auch, dass wir da mutiger sein können, dann auch zu sagen, wo Vereinfachung möglich ist, machen wir das auch. Da geht es auch darum, dass Bürokratie kein Selbstzweck ist, dass sich Verwaltung ja ganz oft mit so einer Eigenlogik organisiert, dass es aber letztlich darum geht, dass der Staat für die Bürgerinnen und Bürger da ist, aber auch eben im Umkehrschluss da auch vielleicht auch so eine Bringschuld ist, also diese Wechselbeziehung zwischen Staat und Bürgerinnen, das ist eine, die wir immer wieder hochhalten wollen, denn letztlich sind wir alle der Staat und deshalb muss sich der Staat auch an den Lebensrealitäten der Bürgerinnen organisieren. Also wenn ein Lebensereignis eintritt, würde ich mir wünschen, dass in der idealen Welt eine Verwaltung so funktioniert, dass sie sich an den einzelnen Bedürfnissen, die meisten Menschen haben, dass sie sich daran orientiert. Also wenn ich zum Beispiel ein Kind bekomme oder wenn ich heirate, dann sollte aus dieser Logik heraus Verwaltung auch organisiert sein und die ganzen Einzelschritte, die aktuell vorhanden sind und die unterschiedlichen Stellen, zu denen man gehen muss, dass das eben diese Eigenlogik ist, aber eigentlich die Logik sein sollte, was sind gerade die Bedürfnisse und die Realitäten?
Absolut. Und also meine Erfahrung ist so ein bisschen auch aus der Arbeit mit Verwaltung, dass es dann sehr häufig in dieser Eigenlogik dazu kommt, dass man sich eigentlich hinter solchen Verfahren und Regeln eher so ein bisschen versteckt. Ja, also ich meine, ich halte Großes von den vielen Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass also vor allen Dingen auch die, die dann Verantwortung tragen, bis hin eben hoch zu den Ministerinnen und Ministern, dann sich manchmal schon auch hinter den Verfahren und Regeln so ein bisschen verstecken oder schützen, dagegen verantwortlich gemacht zu werden. Sei es eben von den Bürgerinnen und Bürgern wegen Ungerechtigkeiten oder nicht funktionierenden Fragen oder eben von den Gerichten, was eine große Rolle spielt. Dass also man die ganze Zeit Angst davor hat, dass irgendwann mal ein Urteil sagen könnte, du hast was falsch gemacht sozusagen. Ist diese Einstellung, also ich habe das so erlebt, eigentlich genau das Problem, ja, dass da mehr Mut her muss, zu sagen, natürlich sind wir verantwortlich dafür und auch im Staat kann mal was schieflaufen. Man muss das nicht einmauern in Regeln und Verfahren, oder?
Genau, und ich glaube, Mut ist genau das richtige Stichwort, denn ich glaube, in unserer aktuellen Bürokratie ist Risikoaversion ein ganz zentraler ein Organisationsprinzip. Und eigentlich geht es darum, genau die Orte, wo wir mutig sein können, zu identifizieren und dann zu stärken. Und da gibt es ja auch schon einige Beispiele, das merken wir auch mit unserer Community, die wir aufgebaut haben, an Verwaltungspionieren, dass es da schon ganz viele gibt, die ihre Ermessensspielräume mutig nutzen. Und das funktioniert natürlich leichter, wenn es da Rückendeckung gibt von Führungskräften, von politisch Verantwortlichen, dass dann auch eine Person, die vielleicht weiter unten in der Hierarchie ist, diese Selbstwirksamkeit erleben kann, wirklich auch mal ins Gestalten zu kommen. Und gerade auf kommunaler Ebene sehen wir da auch wieder ganz viel probiert wird an mutigen Schritten.
Absolut. Aber die Mut beweisen, gerade auf kommunaler Ebene und auf Länderebene, stoßen halt ganz viel an die Grenzen dann dieses Regelmachwerks, das da entstanden ist über die Jahre. Und wo du gerade von Mut und Ermessensspielräumen sprichst, ich erinnere mich, als ich in Schleswig-Holstein Minister war, da war da mal so ein Thema, ob man das nicht zum Beispiel zu einem Beförderungskriterium machen sollte, dass die Leute sich getraut haben, bestimmte Spielräume auszuüben, sozusagen. Fändest du sowas gut? Wär das der richtige Weg?
So? Das fände ich großartig und dass das eigentlich auch Beförderungsvoraussetzung wird. Also, dass nur Personen in Führungsverantwortung kommen, die schon mal Mut bewiesen haben. Das fände ich großartig und das ist, glaube ich, auch etwas, was untergesetzlich auch schon möglich ist. Also, so Beförderungskriterien sind ja Dinge, die auch einzelne Verwaltungen in einem gewissen Rahmen für sich selbst festlegen können. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Verwaltungen, Führungspersonen sich dafür einsetzen.
Dann schauen wir mal, ob wir das sehen werden. Wir sind jetzt hier mit der Zeit durch. Ich gehe mal zum nächsten Stichwort über. Und ich muss immer drücken, wenn es piept. Und das nächste Stichwort ist interessant, das du mitgebracht hast, weil das kannte ich so noch nicht. Und da können wir aber vielleicht an das vorherige auch anknüpfen. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Intrapreneurship. Genau. Was versteckt sich dahinter? Erklär das mal, was du damit meinst.
Genau, es ist vielleicht ein bisschen ein kompliziertes Wort. Mhm. Also es entlehnt aus dem englischen Entrepreneurship, also Unternehmertum, aber eben intern, also wie man eigentlich unternehmerisches Denken auch innerhalb von Organisationen ausleben kann.
Zum Beispiel in der Verwaltung.
Und deshalb würde ich auch sagen, dass alle, die sich bei Reformen engagieren, also wir sind ja eine Bewegung an Verwaltungspionieren, die über föderale Ebenen hinweg sich zusammenfindet. Also wir haben bei uns Personen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene über alle Hierarchieebenen hinweg. Und was diese Person eint, ist, dass alle diese Personen Lust haben, was voranzutreiben. Das ist ja auch oft irgendwie dieses Vorteil, dass die Beamten in ihrer staubigen Bude sitzen und Dienst nach Vorschrift machen irgendwie. Aber es gibt ja auch ganz viele, die Lust haben, wirklich in dieses Gestaltende, in das Mutige zu kommen. Und diese Personen versammeln wir bei Reform und versuchen ihnen dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben und dann auch manchmal zufällige, aber dann doch Begegnungen, die dann auch was ins Rollen bringen, wo sich Leute treffen, die dann merken, ah ja, ich habe hier was auf Bundesebene, da arbeite ich an einem Thema und spreche mal mit jemandem aus der Kommune, der das vor Ort umsetzt. Und ich glaube, dieses Unternehmerische ist etwas, was vielleicht in unserem bisherigen Staatsverständnis noch nicht so etabliert ist, wo ich aber sage...
Ist alles noch sehr preußisch.
Ja, genau, sehr preußisch. Es ist aber gerade was glaube ich, benötigt wird, wenn wir jetzt sagen, eine Verwaltung ist zentral, wenn es darum geht, die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute und von morgen anzugehen, dann braucht es auch mal neue Ansätze. Und es braucht auch mal Leute, die so out of the box denken. Und ich glaube, dass wenn wir uns aber auch anschauen, wie nach welchen Kriterien zum Beispiel Personen ausgewählt werden oder auch wie Werbung gemacht wird für Jobs in der öffentlichen Verwaltung, dann ist, glaube ich, dieses Thema unternehmerisches Denken vielleicht noch nicht eins, was hoch auf der Agenda steht. Und gleichzeitig ist es etwas, was ich glaube, was die Verwaltung echt auch nochmal genau diesen Anschub geben könnte.
Aber was braucht es dafür? Ne? Weil wir haben eben schon über das Thema Mut gesprochen. Und ich sag mal so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ist halt häufig davon geprägt, dass man dann von allen Stellen irgendwie Angst hat, dass man irgendwen verprellt, also von den Stakeholdern, die da draußen so sind, die man irgendwo über die Jahre in den Mechanismen bedienen muss, ja. Und dass natürlich dann am Ende ist jemand auch politisch verantwortlich für so eine Verwaltung. Ja, die müssen den Rücken dann gerade machen dafür. Und da kann natürlich bei, wenn man Mut und Flexibilität lässt, auch viel schieflaufen. Ja, da kann jemand da plötzlich irgendwas machen und betrachtet halt eine Perspektive nicht gut genug. Ja, und dann kommt gleich der Shitstorm. Und das ist eben auch die Erfahrung aus den letzten Jahren in der Verwaltung und auch in der Politik, dass das dazu führt, dass dann alle Angst haben, noch irgendwas zu machen, weil man immer gleich den Shitstorm bekommt sozusagen. Ja? Und Politik und Verwaltung stehen halt dann im öffentlichen Feuer und sind sowieso, man hasst sie sowieso. So, also die kriegen es besonders ab, so nach dem Motto. Ja? Wie kommt man da raus? Wo ist die Fehlertoleranz auch der Gesellschaft einer experimentierenden Verwaltung vielleicht gegenüber zu erreichen oder wie ist die zu erreichen?
Ja, ich glaube, Fehlerkultur ist genau das richtige Stichwort, weil es geht ja auch wirklich darum, dass wir sagen, wir haben vielleicht in manchen Hinsichten auch noch nicht alle Antworten, aber es geht darum, Experimentierräume zu schaffen, wo mal was ausprobiert wird. Und wenn wir dann feststellen, das funktioniert besser, dann kann man das ja auch ausrollen. Wenn wir sagen, was funktioniert nicht, dann lassen wir es vielleicht auch wieder fallen, aber da auch eine ehrliche Kommunikation drüber zu haben.
Also den Raum für Flexibilität abzustecken, auch zu sagen, so in dem Raum, da wollen wir jetzt mal das zulassen und nehmen auch in Kauf, dass da mal was schiefläuft und verteidigen das gemeinsam auch. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also da kann man ja sagen, man nimmt zum Beispiel mal eine Kommune oder auch ein ganzes Bundesland sogar und testet mal vorab ein Gesetz und schafft quasi so einen Experimentierraum, bevor das dann deutschlandweit ausgerollt wird. Oder man testet auch vielleicht mal unterschiedliche Optionen. Was ich ganz spannend finde, ist ja auch medial sehr groß, gerade der Bauturbo, der von der Bauministerin gerade gezündet wurde. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass es mehr Flexibilität
für
gibt,
Gemeinden.
Genau, Bauverfahren zu beschleunigen. Mhm. Das ist eine Option, die man aber nicht machen muss. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den es braucht. Auch gerade in der Verwaltung da diese Flexibilität zu ermöglichen.
Ja. Und wie, also das muss man wahrscheinlich ja schon begleiten mit einer Frage von Kommunikation und Einbindung von den Menschen. Ja, weil irgendwie muss man die ja mitnehmen. Und Verwaltung ist darin aber auch noch nicht so super, habe ich das Gefühl. Hast du da Erfahrungen gemacht, wo das gut funktioniert oder wie das gut funktioniert?
Genau, ich glaube, das ist super wichtig, dass der Staat sich auch versteht als wirklich aktiver Part, diese gesellschaftlichen, vielleicht Konflikte, aber auch Herausforderungen zu moderieren. Also wirklich der Staat als gestaltender Akteur. Das bedeutet, auch bei neuen Vorschlägen wirklich in einen partizipativen Prozess zu kommen mit Bürgerinnen und Bürgern. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Formate. Ja. Wir als zivilgesellschaftliche Organisation haben da Methoden und Tools, wie wir so Räume öffnen, wo unterschiedliche Sektoren und Stakeholder zusammenkommen. Also wir haben Räume, wo wir dann zu einem bestimmten Thema, wir nennen das dann Missionen, Zivilgesellschaft, staatliche Vertreter, Politik und Wirtschaft einladen. Alles Stakeholder, die oft zu den gleichen Themen arbeiten, aber oft gar nicht so die Räume haben, miteinander in Austausch und ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und da merken wir über unsere Arbeit, dass da ganz viel möglich ist, wenn da diese Personen einfach mal ins Gespräch kommen, sich kennenlernen, die unterschiedlichen Sichtweisen kennenlernen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir in der Zivilgesellschaft, glaube ich, ganz gut können. Aber wo ich mir auch wünschen würde, dass auch der Staat zum Beispiel, wenn es darum geht, gerade ein Gesetz zu schreiben, ein neues, schon von vornherein die umsetzende Ebene, die kommunalen Akteure, die Bürgerinnen von vornherein sehr eng einzubinden.
Da sprichst du was an, was sicherlich gleich auch noch zum Gespräch kommt, nämlich die Frage auch Einbindung der kommunalen Ebene in bundespolitische Entscheidungen. Scheint mir ein Thema zu sein, das häufig auch dazu beiträgt, dass die Flexibilitäten eben nicht so ausgeübt werden können auf kommunaler Ebene. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Ich ziehe erstmal das nächste Stichwort und wie ein Wunder passt es natürlich perfekt dazu. Du hast Staatsreform aufgeschrieben und ich meine, das ist in aller Munde. Jetzt hat es sogar so eine große Kommission gegeben. Sag mir nochmal, von wem die geleitet wurde oder wer da so die...
Meinst du die Initiative Handlungsfähiger Staat?
Genau.
Es war ja eine Initiative von unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier.
Genau.
Und dann waren Thomas de Maizière, Steinbrück,
genau.
Julia Jäkel.
So, und, genau. Und die haben sich, danke, dass du mir auf die Sprünge gehabt, die haben sich ja wirklich jetzt auch nochmal geäußert dazu, was alles nötig ist. Und das war auch ein sehr weitgehender Vorschlag. Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das mal wieder so, naja, wir haben es alles nochmal wieder aufgeschrieben, was uns alles eigentlich seit 20 Jahren klar ist. Und schon vor 20 oder 25 Jahren haben wir im Rahmen von Föderalismuskommissionen über die ganzen Schwierigkeiten geredet. Und eigentlich ist uns doch allen klar, dass das mit kleineren Nachbesserungen gar nicht wirklich zu erreichen ist. Eigentlich, Stichwort Kommunen und Handlungsfähigkeit von Kommunen, wenn du von Wettbewerb vielleicht auch zwischen Kommunen oder Ländern gar redest, müsste doch eigentlich sehr viel grundlegender Entscheidungsbefugnisse und Entscheidungsräume auf kommunaler und Länderebene wieder verankert werden und das wegbewegt werden von Bundesebene. Oder wie schaust du da drauf? Kann man in dem bisherigen Rahmen, den wir da jetzt haben, das, was du erreichen willst, eigentlich in der Staatsreform umsetzen?
Ich glaube, das Wort Staatsreform ist groß, weil es eine große Veränderung bedeuten würde, wenn wir das ernst nehmen. Und du sagst jetzt gerade ist das Thema Staatsreform in aller Munde. Das war, würde ich sagen, vor einem Jahr noch nicht unbedingt der Fall. Und auch Staatsreform quasi als eigenes Politikfeld zu verstehen, das war auch noch nicht der Fall. Und da hat sich auch wir als Initiative, als Reform, haben uns dafür eingesetzt, dass das Thema Staatsreform als eigenes Politikfeld auch mit etabliert wird. Denn wenn wir über alle möglichen Themen sprechen, sei es Migration, Klima, Sozialstaat, was auch immer, all das ist nicht möglich ohne Staatsreform. Denn in all diesen Themen ist der Staat, die Verwaltung, ist eine zentrale gestaltende Kraft. Und deshalb, wenn wir uns mit diesen fachpolitischen Themen auseinandersetzen, müssen wir uns auch mit der dann ausführenden Ebene auseinandersetzen.
Also je nach Themenfeld, so Bildungspolitik, Sozialpolitik, Bauen und Wohnen, Frage von Verkehrsinfrastruktur oder ökologischer Transformation. All das muss man eigentlich einzeln betrachten und schauen, wie man es neu ordnet zwischen den Ebenen, um diese Freiräume zu schaffen.
Einzeln, aber auch zusammen, denn vieles greift ja auch ineinander. Und da bin ich der Auffassung, dass es eigentlich im Kern da auch gar nicht so eine große Kontroverse gibt. Mhm. Also auch zwischen den verschiedenen Parteien, mit denen sind wir auch, wir sind ja überparteilich auch im Gespräch. Und da stellen wir eigentlich fest, dass so in 70-75% aller Staatsreformvorschläge oder Hebel da eigentlich eine große Einigkeit besteht. Also wir alle haben ein Interesse an einem besser funktionierenden Staat. Mhm. Und das ist eine Erkenntnis, wo wir gesagt haben, wir wollen da wirklich so eine überparteiliche Allianz, überparteiliches Bündnis schließen, weil das sind auch nicht immer Quick Fixes, sondern es sind ja zum Teil Prozesse, die wirklich langwierig sind, die über Legislaturperioden hinweg angegangen werden müssen.
Aber wie konkret würdest du jetzt sagen, könnte man mehr Spielraum für die kommunalen Handelnden oder auch in den Ländern erreichen? Weil ganz häufig ist ja so, auch aus meiner Erfahrung, Digitalpakt zum Beispiel, man erlebt, okay, der Bund legt halt Geld auf den Tisch für Geräte und dies, das, ja, aber denkt nicht darüber nach, wer das jetzt eigentlich in der Kommune machen soll. Und am Ende sitzt da irgend so ein Schulrektor und schreibt einen langen Antrag und hat eigentlich gar keine Zeit dafür und kein Personal. Also das hat ja nicht funktioniert. Wie schafft man Voraussetzungen dafür, dass kommunal Handlungsfähigkeit hergestellt wird? Das ist eine Frage, die mich sehr bewegt in dieser Reformdebatte.
Total. Und das ist wirklich eine Frage. Ich glaube, wir sprechen auch gleich nochmal über Kommunen. Aber da geht es wirklich darum, dass, also klar, die Kommunen, die stehen im Zentrum. Die Kommunen sind ja auch der Ort, wo Bürgerinnen und Bürger den Staat unmittelbar erleben, also in ihrer eigenen Lebensrealität. Und da geht es darum, wirklich diese Freiräume zu schaffen, finanziell zu hinterlegen. Wenn wir uns anschauen, über 800 Förderprogramme, die es gibt, da zu schauen, wie kann man das verdichten, wie kann man das zugänglicher machen, wie kann man auch, wenn man bundespolitisch was beschließt, direkt diese Umsetzung, diese umsetzende Ebene mit einbinden. Mhm. Und ich glaube, da geht es auch darum, so eine ja, eine Agency zu schaffen, also und wirklich auch mal die großen Fragen zu stellen. Sollten die Kommunen nicht auch als dritte staatliche Ebene auch so grundgesetzlich gestärkt werden? Und zwar nicht nur über eine Beteiligung dann irgendwie über Spitzenverbände oder dergleichen, sondern die Kommunen mit einer eigenen Stimme, dass die auch mit am Verhandlungstisch sitzen. Das fände ich eine spannende Diskussion auch mal zu haben.
Und sehr gut. Sprechen wir gleich nochmal drüber, wie du sagst. Eigentlich stehen die im Grundgesetz ja auch mit einer starken Position drin. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich will aber zur Staatsreform noch eine andere Frage stellen. Weil wir natürlich erleben jetzt, ich meine, hohe Zustimmungswerte zur AfD, damit zu sehr demokratiefeindlichen, rechtsextremen, verfassungsfeindlichen Positionen. Und dann reden wir über Staatsreformen, natürlich in einer Form, richtigerweise, wir beide jetzt, dass wir finden, der Status quo muss sich ändern. Ja, da muss sich etwas ändern, es geht so nicht weiter, wie es bisher geht. Damit spielt man natürlich schon auch trotzdem denjenigen in die Hände, die sagen, ja, das ist alles schlecht hier im Staat, so wie es jetzt gerade läuft, ja, und die im Grunde genommen ja so die Revolution von rechts oder von staatskritisch, demokratiefeindlich, wie auch immer, antreiben. Wie vereinbart man das, diese Kritik am Status quo und der dringend notwendigen Veränderungen im Staat und in den Institutionen mit eben vielleicht einem Staatsverständnis, bei dem ich sage, ich finde das schon richtig und wichtig, ich stehe hinter dem Staat, vielleicht ich bin auch einem Staatsverständnis oder Demokratie gegenüber loyal oder will da Bündnisse schmieden. Ja, das ist ja schon eine gewisse Widersprüchlichkeit gerade, die man erlebt, oder?
Das stimmt. Und gleichzeitig, ich meine, wir alle machen diese Arbeit, sowohl wir aus der Zivilgesellschaft heraus, als auch die Personen, mit denen wir eng arbeiten im Staat, weil wir an den Staat glauben und weil wir an diese Institutionen glauben, aber weil wir trotzdem wollen, dass es noch besser wird. Also ich glaube, da ist vielleicht keine Widersprüchlichkeit da, sondern vielleicht auch, ich glaube, da brauchst du vielleicht ein neues Aufladen, auch von Parteien wie der SPD, die auch lange in Regierungsverantwortung waren, oder auch von den Grünen. Also vielleicht auch Parteien, die wo man sagt, die sollten eigentlich auch ein Interesse an Staatsmodernisierung haben. Auch wenn
Sie so eine Geschichte erzählen, wie stellen wir uns die Republik vor, sozusagen, wie die neu funktionieren könnte, richtig, für alle gemeinsam.
Und dann aber auch mit einer, also dann kann man natürlich sagen, ist das überhaupt noch so glaubwürdig? Warum habt ihr das nicht schon vorher gemacht? Aber ich glaube, jetzt erleben wir eben auch, dass es nochmal, dass dieses Thema eine neue Dringlichkeit erlebt hat. Also manchmal entsteht ja Veränderung auch in so Krisensituationen. Das haben wir in Corona gesehen oder als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, dass dann auf einmal doch Dinge ganz schnell gingen. Und ich glaube, jetzt ist vielleicht auch ein neuer Moment da, wo wir die Krise des Staates als eigene Krise erleben und wo wir sagen, jetzt ist eine schnelle Handlungsfähigkeit auch notwendig. Und dass wir dann eben in dem Zuge auch sagen, was sind eigentlich die konkreten Schritte? Ich glaube, da liegen ja auch schon ganz viele Vorschläge vor, was staatliche Erneuerung heißt. Ja. Aber dass es da eben gar nicht unbedingt so um ein Erkenntnisdefizit geht, sondern wie kommen wir jetzt ins Machen?
Umsetzungsdefizit, ja. Genau. Da kommen wir jetzt sicherlich zu. Ich ziehe mal die nächste Karte. Und da kommen wir erstmal zum Thema Sozialstaat. Das hast du mitgebracht. Und da merkt man das, sage ich mal, Handlungsdefizit ja gerade ganz besonders stark. Ja? Also wir erleben die Debatte darüber, dass, weil wir halt uns viele Jahre drum gedrückt haben, eine zukunftsfähige Finanzierungsbasis zum Beispiel für Rentensystemen oder Gesundheitssystemen zu schaffen, dass wir jetzt eigentlich wissen, so wie es jetzt ist, wird es auf sehr kurze Zukunft dann irgendwann kollabieren. Und deswegen braucht es ja jetzt Reformen. Und diese Reformdebatte ist auch an der Stelle sehr klammernd von beiden Seiten. Also die einen wollen unbedingt irgendwas umwerfen, ja, und jetzt sozusagen sich verabschieden von einem bestimmten Sozialstaatsgedanken möglicherweise. Die anderen wollen unbedingt einfach an dem festhalten, was da ist. So nach dem Motto, koste es, was es wolle, obwohl wir wissen, dass die finanziellen Spielräume geringer werden. Und das ist natürlich, wenn ich das mal so einleitend sagen darf, ein bisschen kurzsichtig, weil wir auch wissen, es gibt ja massive demografische Veränderungen und es gibt zum Beispiel auch Automatisierung oder viele Veränderungen im Arbeitsleben, die uns herausfordern. Wie schaffen wir es da in einen konstruktiven Diskurs, in einen zukunftsorientierten Diskurs über sozialen Zusammenhalt auch in unserem Land, auch angesichts der Globalisierung? Das ist ja wirklich, das sind ja große Fragen, die jetzt schnell beantwortet werden müssen. Wie blickst du da drauf?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es eine große Errungenschaft, dass wir in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft leben dürfen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich in Abgrenzung vielleicht auch zu den USA oder während meiner Zeit dort
Hast du
erlebt
auch so
habe.
erlebt? Das ist schon auch krass für die Menschen dort, zum Teil ohne ordentliche Sozial- und Gesundheitsabsicherung sozusagen.
Richtig. Und ich glaube, das ist kein, für mich persönlich ist das kein Ideal, was erstrebenswert ist,
Ja.
sondern es ist gerade dieser soziale Staat, dieser Zusammenhalt, dieses Füreinander Verantwortung auch übernehmen, das ist eine große Errungenschaft, die ich mir wünschen würde, dass wir die bewahren. Und ich glaube, was wir gerade erleben in den, ja, in den Diskursen, ist, dass da auch so ein Ausspielen vielleicht stattfindet. Wer kriegt jetzt mehr oder wer kriegt weniger oder wer kommt vielleicht neu dazu? Und dass wir vielleicht so ein bisschen diesen Kern verloren haben, warum haben wir eigentlich einen sozialen oder einen Sozialstaat und was bedeutet es eben, in einem Sozialstaat zu leben und vielleicht auch eine persönliche Verantwortung zu verspüren, da beizutragen. Und ich würde sagen, auf der Verwaltungsebene ergeben sich nichtsdestotrotz da natürlich im Detail dann Herausforderungen oder Themen, wo man sagt, das sollten wir optimieren oder da gibt es noch
Teils
mal.
massive Bürokratiekosten. Also jetzt bei dieser Reform des Bürgergelds wird sicher sichtbar, wie viel von dem, was man sich da erhofft hat an Einsparungen, plötzlich in zusätzlichen Bürokratiekosten aufgeht. Bei der Kindergrundsicherung war es ein ähnlicher Blick. Irgendwie funktioniert das so ja nicht. Also wie kann man es vereinfachen?
Ja, also ich glaube, da geht es darum, dass wir uns wirklich mal anschauen, wo gibt es überall Möglichkeiten, Dinge massiv zu vereinfachen. Also wo werden zum Teil Dinge mehrfach geprüft, also die gleichen Dinge, die eigentlich schon vorliegen. Also ja, was die persönliche Situation angeht, was den finanziellen Hintergrund angeht. Da geht es ja wirklich darum zu sagen, wenn die Informationen einmal dem Staat vorliegen, dann ist es Aufgabe des Staates, das auch weiter zu kommunizieren und
Ja.
auch an andere Stellen weiterzugeben. Das ist, würde ich so.
Das Once-Only-Prinzip.
Genau.
Wenn ich einmal meine Daten einer Behörde gegeben habe, kann ich davon ausgehen, dass die das schon hinbekommen. Wobei eben das natürlich lange Zeit in Deutschland, in den Gesetzen auch, durch einen sehr starren Datenschutz, will ich da mal auch mal sagen, angehalten war eben, dass sie die Daten nicht untereinander austauschen. Und jetzt muss man das ein Stück weit überwinden und schauen, wie kann das funktionieren. Ich bin davon überzeugt, das geht datenschutzkonform und freundlich, aber es passiert halt nicht. Und da kommt wieder die Angst. Ja, in der Verwaltung. Oder wie erlebst du das? Wer geht da eigentlich den ersten Schritt, das zu machen? Jetzt haben wir einen Digitalminister, der sich das vorgenommen hat. Siehst du da Möglichkeiten, dass das vorangeht?
Also klar, und das sieht man jetzt auch an der Kommission zur Reformierung des Sozialstaates, dass die ja gerade auch aktuell sich dazu Gedanken macht. Wir haben halt gesagt, wir haben in unserem Netzwerk ganz viele Sozialdezernenten, Dezernentinnen, Personen aus den Sozialrathäusern, die einfach tagtäglich damit konfrontiert sind und die Anträge einfach abarbeiten. Und unser Ansatz ist da zu sagen, da gibt's ganz viel Wissen von den Leuten, die einfach tagtäglich damit sich auseinandersetzen, die auch viele Vorschläge haben. Und was wir gemacht haben, wir haben jetzt in einem dreiwöchigen Prozess die Leute einmal mal zu Workshops zusammengesucht und haben gesagt, macht doch mal Vorschläge. Was würdet ihr denn aus der Praxis heraus, was würdet ihr denn da konkret verändern? Und da ist jetzt ein Papier entstanden mit Vorschlägen, wo wir gesagt haben, dieses Wissen aus der Verwaltung und dieser Wunsch auch, also das ist ja auch nicht nur ein Wunsch seitens der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch der Leidensdruck ist ja auch auf der Verwaltungsseite da. Also ich glaube, dieses geteilte Interesse, dass wir einen vereinfachten Sozialstaat brauchen, wo Antragsprozesse leichter und zugänglicher sind, wo es vielleicht auch ein gemeinsames Interface gibt, wo man dann gebündelt dann auch Dinge beantragen kann oder wo man vielleicht auch wegkommt von überhaupt Anträgen, sondern das antraglos, wenn gewisse Informationen da sind und Voraussetzungen vorliegen, das dann automatisch ausgezahlt wird. All das
Es hat
darauf
einfach
ergeht.
unglaublich lange gedauert bisher, ne? Ich weiß nicht, wie wir gefeiert haben, dass wir die Wohngeldanträge in Schleswig-Holstein für den Bund digitalisiert haben. Als eine Leistung von Hunderten, ja, die wir irgendwie voranbringen müssen. Ich glaube, es muss einfach schneller gehen. Und was ich halt besonders spannend finde, was du auch gesagt hast, ist dieses mit den Leuten in der Praxis nachzuschauen, okay, wie kann es denn funktionieren, wie kann es besser laufen, ja, mit den Verwaltungsleuten. Und das fand ich einen interessanten Ansatz, den auch Franziska Brandner gemacht hat. Sie ist jetzt Parteivorsitzende von den Grünen, aber war vorher bei Robert Habeck parlamentarische Staatssekretärin. Und die hat ein Verfahren angeregt, dass man eben mit den Leuten in der Verwaltung und den jeweiligen Praxismenschen aus einer Branche zum Beispiel, sich hinsetzt und schaut, okay, wie kann denn Verwaltungshandeln einfacher werden? Wie können wir eben auch Verfahren vereinfachen? Und das ist doch eigentlich ein Verfahren, das dann in allen Bereichen jetzt angestrengt werden müsste, oder?
Ja, das finde ich ein super Verfahren. Und ich glaube, das ist gerade auch die Stärke oder wo ich auch glaube, wo dann auch Zivilgesellschaft eher eine Rolle spielen kann, auch mal Räume zu schaffen, abseits von vom Verhandlungstisch oder von sehr formellen Konstellationen, wo wir sagen, wir laden einfach mal zu einem Workshop ein als neutraler Akteur und holen mal ein Stimmungsbild ab, wo aber sehr oft dann auch in einem vertrauensvollen Rahmen dann Erkenntnisse zum Vorschein kommen, die vielleicht sonst hinter eigenen Interessen dann vielleicht verborgen bleiben würden.
Aber dazu braucht man natürlich erstmal den Mut, überhaupt ins Gespräch reinzugehen und Leute auch einfach erstmal ihre Position sagen zu lassen. Weil ich glaube, was in der Vergangenheit häufig so war, war, dass dann immer gleich hart drauf reagiert wurde. Ja, gerade wenn es um das Thema Sozialversicherungssysteme oder Sozialsysteme geht, ist es natürlich auch verständlich, dass die Leute sagen, also hier ist auch ein Macht- und Interessenskampf um die Verteilung zum Beispiel, um Verteilungsfragen da. Aber trotzdem darf uns das nicht hindern, konkret über Verbesserungen von Systemen und Verfahren in den Dialog zu kommen. Das fand ich auf jeden Fall jetzt nochmal einen wichtigen Punkt. Wir gehen mal über zur letzten Karte. Und da sind wir bei dem Thema, auf das wir auch nochmal zurückkommen wollten, das Thema Kommunen. Ja? Und da habe ich halt das Gefühl, dass wir eigentlich, das hast du auch angesprochen, dieses Thema eine Erzählung, wie kann ich in dieser Republik eigentlich von unten selber wirksam werden, irgendwo brauchen? Und wie können dann Menschen vor Ort auch eine Freiheit bekommen, sich zu organisieren, in Bündnissen, in Allianzen? Und da würde ich mich natürlich total dafür interessieren, ob du da Erfahrungen gemacht hast oder siehst, wie man Kommunen besser in die Lage versetzen kann und auch Menschen, die, das sind ja keine Organisationen, sondern Menschen, die im Gemeinderat sitzen oder eben in der Gemeindeverwaltung für bestimmte Themen arbeiten, wie kann man die befähigen, die großen Herausforderungen unserer Zeit lokal in die Hände zu nehmen?
Ja, und da gibt es ja schon ganz viele Menschen, die sich in den Kommunen, in den Gemeinden engagieren. Und was wir wollten da einen Teil auch zu beitragen und zu sagen, es gibt in ganz Deutschland schon so viele engagierte Menschen, wir schaffen mal so eine Allianz der Gestalterinnen und haben die dann alle mal in Berlin zu einer Werkstatt der Mutigen eingeladen, wo die Möglichkeit hatten, sich über verschiedene Themen hinweg auszutauschen. Da waren Leute dabei, die engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, Leute, die die zu ganz unterschiedlichen Themen einfach vor Ort arbeiten, in den Schulen zum Beispiel. Aber da auch zu sagen, diese Geschichten wollen wir mal sichtbar machen. Also es gibt schon ganz viel Engagement. Wir erzählen ja dann oft, also auch jetzt das Gespräch war ja auch zum Teil geprägt, dann der Status quo.
Von den Herausforderungen.
Der Status quo ist so negativ. Aber nein, es gibt schon ganz viel Engagement vor Ort. Und ich glaube, ein Problem auch gerade der Demokratinnen und Demokraten ist das da nicht wirklich, also das auch nicht zu nutzen. Ich glaube, die Rechte, die ist sehr gut darin,
ihre Luftballons beim Vereinsfest zu verteilen und da zu sein und sichtbar zu machen, was sie da vielleicht dazu leisten, obwohl das häufig gar nicht so wirklich was ist.
Genau, und auch sehr gut darin, diese Geschichten zu verkaufen in den sozialen Medien, über Influencer etc. Aber uns ist es auch ein Anliegen, die große, breite demokratische Mitte, da auch eine Aufmerksamkeit zu schaffen, dass in den Kommunen eben schon viel passiert, dass es auch viele engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort gibt, die da vieles neu ausprobieren. Ein Beispiel, was ich vielleicht hervorheben will, ist Luca Pivoda, der ist Bürgermeister in Garz in Brandenburg. Auch ein Ort, wo die AfD zum Beispiel große Zustimmung erhält. Und der als junger Bürgermeister mit Mitte 20 dann gesagt hat, ich mache hier mal was Neues und ich schaffe hier Bürgerstunden und gehe zu den Leuten hin und unterhalte mich mit denen über die alltäglichen Sorgen und versuche das in die politische Arbeit dann auch wirklich sehr aktiv mit einfließen zu lassen.
Aber da wird immer gleich, Also ich sage mal, wenn ich sowas sage, dann kommt immer gleich die Reaktion, ja, wir dürfen auch nicht die Sorgen der Menschen jetzt zu sehr ins Zentrum, ne? Weil man hat immer Angst, dass man dann gleich die Diskursveränderung Richtung rechts hat, wenn man jetzt die Sorgen ernst nimmt. Wie gehst du mit diesem Diskurs um? Weil anders als mit den Menschen reden geht's ja nicht, also sie irgendwie an Bord holen. Wie kriegen wir da eine Erzählung, die nicht davon geprägt ist, dass man ständig Angst hat davor, sich selbst zu verraten?
Ich glaube, es geht wirklich genau darum, die Sorgen zum einen natürlich ernst zu nehmen, aber auch zu sagen, wo sind denn so diese Pockets of Hope oder auf kommunaler Ebene die Initiativen, die ja schon da sind. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele. Und was wir dann gemacht haben, es gab dann diese große Werkstatt der Mutigen in Berlin mit 300 Teilnehmenden, wo dann auch Franziska Brandner war unter anderem auch da und auch viele andere Mitglieder des Deutschen Bundestages, also wo auch wirklich die Bundespolitik mit den lokal Engagierten mal in Austausch auch kommt. Und wo wir dann aber auch gesagt haben, wir wollen euch die Möglichkeit geben, auch in euren Orten dieses Konzept von einer Werkstatt der Mutigen mitzunehmen. Und jetzt haben in über 60 Orten in ganz Deutschland schon solche Werkstätten der Mutigen stattgefunden. Ich glaube, solche Begegnungsräume, wo wir wirklich mal zeigen, wir sind die Mutigen, das ist, was es braucht. Und ich glaube, das ist letztlich was, auch wenn es vielleicht ein bisschen weiter weg erscheint von der großen Bundespolitik, was aber genau ja auch unser Land ausmacht. Ja. Und viele dieser Themen, die wir angesprochen haben, zahlen darauf ein, dass es Menschen gibt, die Lust haben, sich zu engagieren. Mhm. Und diese Geschichten wollen wir erzählen.
Und um das mal gehört werden zu lassen, sag doch mal, wo man diese Geschichten findet. Wenn jetzt jemand sich lokal engagiert und sagt, ich möchte diese Beispiele mal kennenlernen, vielleicht lässt sich das bei uns genauso organisieren. Wo findet er die am besten, diese Ergebnisse auch, dieser Zukunftsforen?
Genau, die findet man auf der Webseite. Die könnt ihr wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinken.
Das machen wir bestimmt,
genau, ja. Bei der Allianz der Gestalterinnen, da ist auch die herzliche Einladung an alle. Wer Lust hat, sich damit einzubringen, kann das gerne tun. Worum es uns geht, vielleicht auch jenseits von parteipolitischen Differenzen zu sagen, das mal beiseite zu lassen und zu sagen, es geht jetzt darum, dass wir bei uns im Ort zum Beispiel eine Klimataskforce mal aufbauen wollen. Ja. Oder es gibt eine Initiative im Ruhrpott, die sagt, wir wollen junge Menschen dazu motivieren, sich europapolitisch zu informieren. Mhm. Also wirklich vor Ort zu zeigen, was ist eigentlich möglich an überparteilichen Austausch, der gerade diese Interessenskonflikte vielleicht mal beiseite legt und sagt, wir haben hier eine Perspektivvielfalt, aber wir richten das auf so ein konstruktives Miteinander.
Und dieses Miteinander und diese breiten Bündnisse, wenn die jetzt sozusagen im Vordergrund stehen, wie kommt man dann letztendlich dazu, den Menschen das Vertrauen zu geben, dass das einfach nicht heißt, dass man gleich den eben sehr unterschiedlichen Auffassungen, vielleicht gesellschaftspolitisch oder in vielen Fragen oder international, dass man denen gleich damit Raum gibt oder nachgibt. Ja, also ne, wir einigen uns jetzt, wir machen gemeinsam eine Klimainitiative oder wir einigen uns, wir machen jetzt gemeinsam, wollen wir irgendwie die Schule neu bauen oder so. Ja, und dann kommen, wie du sagst, ganz unterschiedliche politische Perspektiven zusammen. Der eine sagt, Gendern ist super, der andere sagt, das ist doof. Ja, also die klassischen auch Kulturkampfdebatten, um das Wort einmal zu benutzen, sind da ja allgegenwärtig. Wie gehst du damit um? Wie motivierst du die Menschen da an der Stelle zu sagen, lass das mal beiseite und konzentriere dich mal auf das Bündnis, das du gerade schmieden willst.
Ich glaube, das ergibt sich ganz automatisch aus dieser Selbstwirksamkeit, die da Leute auch erfahren. Also wenn ich erfahre in meiner Kommune, wenn ich mich engagiere, dann sehe ich unmittelbar auch eine Veränderung. Ich glaube, das allein motiviert schon ganz viele. Das ist, was wir sehen. Aber auch zugleich, daraus ergeben sich ja auch strukturelle Herausforderungen, die dann auch sichtbar werden. Und da sagen wir, das wollen wir auch sichtbar machen. Und das wollen wir an politische Entscheidungstragende herantragen.
Die eigentlichen Probleme auf dem Weg zum Erreichen gemeinsamer Ziele sozusagen.
Genau. Und ich meine, eine große Herausforderung gerade auf Kommunalebene ist natürlich die Finanzierung. Ja. Also wie kommt denn eigentlich auch das Geld in die Kassen der Kommunen, die notwendig sind, um bestimmte Dinge vor Ort umzusetzen? Und ich glaube, das sind dann so Themen, die relevant sind und wo wir dann schauen, wie können wir dafür auch Lösungen finden, dass zum Beispiel Förderprogramme besser wirken, dass, wenn im Bund eine Entscheidung getroffen wird, dass die dann auch finanziell hinterlegt wird in den Kommunen.
Unsere Zeit ist jetzt um, aber ich will trotzdem noch an der Stelle einmal einsetzen, weil das finde ich wirklich einen total zentralen Punkt, hatten wir auch schon mal angesprochen. Wie schaut ihr denn auf die Frage zum Beispiel von finanziellen Eigenressourcen für die Kommunen, wo es ja auch um die Frage geht, also gibt es jetzt im Vorschlag mehr Mehrwertsteuer für die Kommunen, die Finanzarchitektur? Muss die Politik da ehrlicher werden? Muss sie da aktiver werden? Und wo glaubst du, ist da auch das, wo ist die Gesellschaft auch bereit, zum Beispiel mehr Geld für die Kommunen bereitzustellen oder mehr Steuern auch vor Ort zu zahlen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, und da möchte ich nochmal auf diesen Eingangspunkt eingehen, also die Kommunen ist ja der Ort, wo wir den Staat erleben. Und jeder wünscht sich eine Kommune, wo es öffentliche Parks gibt, wo es Einrichtungen gibt, wo es Schulen gibt, die funktionieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass zu hinterlegen mit finanziellen Mitteln. Ich glaube, was finde ich jetzt schon ein positives Signal ist, jetzt auch mit dem Sondervermögen zur Infrastruktur, dass da ein Teil davon auch direkt an die Kommunen von den Ländern.
Die Grünen hart nachverhandeln, dass das kommt. Genau. Aber ist gekommen, genau.
Genau, und das finde ich einen wichtigen Schritt. Und dann stellt sich für mich dann im Weiteren die Frage, wie wird das Geld dann auch wirksam ausgegeben? Also, und ich glaube, da ist dieses Stichwort Wirkungsorientierung ganz wichtig, weil es geht ja nicht nur um ein Mehr an Geld, sondern auch, wie wird das Geld eingesetzt, dass es wirkt und dass es letztlich dann auch die intendierte Wirkung erzeugt.
Dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Und die Debatte wird sicherlich weitergehen. Ich freue mich, dass ihr daran so aktiv mitarbeitet und wünsche euch viel Erfolg mit Reform und auch euren weiteren Projekten. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und vielen Dank an Sie und euch alle fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.